Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wenn man Mit Milch und Zucker kennt, weiß man, dass ich nicht die Christiane bin und deswegen passieren da immer ganz andere Dinge, wenn wir unsere Rollen tauschen. Und wir feiern heute ein doppeltes Jubiläum, nämlich 7 Jahre mit Milch und Zucker und 300 Folgen. Und deswegen haben wir uns was ganz Neues ausgedacht. Und zwar drehen wir den Spieß um. Und die Christiane ist heute unsere Gästin. Und wer könnte sie besser vorstellen oder wer könnte besser Co-Host sein als die Person, dank der Christiane, ich uns kennen. Und jemand, der Christiane schon viel länger begleitet als ich. Deswegen willkommen, Co-Host Akim.
Hallo.
Und wir haben heute alles umgedreht, es ist alles neu, deswegen hoffen wir, dass wir das alles gut hinbekommen. Und ich habe jetzt die große Freude, dass ich die Christiane vorstellen darf. Und wir haben das schon mal gemacht vor 7 Jahren. Und deswegen habe ich das nochmal rausgesucht, was ich vor 7 Jahren geschrieben habe, und habe es ein bisschen besser angepasst an heute. Und vor 7 Jahren habe ich geschrieben: Christiane ist 25 und Studentin. Das zu den Fakten. Wir kennen uns seit fast 5 Jahren und haben gemeinsam Wahlcamps politisiert, sind gereist, haben Videos aufgenommen, haben getanzt, getrunken, manchmal gestritten, viel geredet, viele Screenshots ausgetauscht, Kaffee getrunken, geplant, mehr gereist, mehr geredet, gemeinsam geweint, viel gelacht, gesungen, mehr Kaffee getrunken, manchmal auch Gin Tonic, manchmal auch Unikum. Oder kurz gesagt, wir haben sehr viel erlebt. Christiane ist die Meisterin der passenden Aussagen in den richtigen Momenten und ich könnte Fotoalben füllen mit Erinnerungen. Und das alles stimmt auch noch heute. Aber inzwischen ist noch viel mehr passiert. Es gab eine weltweite Pandemie, durch die wir vieles lernen mussten. Zum Beispiel, wie man von Aufnahmen face to face auf über Bildschirme kommuniziert, und das liebt die Christiane ganz besonders. Dann hat Christiane geheiratet. Und als ob das nicht schon genug Veränderung wäre, hat sie sich noch auf den großen Weg über den Atlantik gemacht und ist nach Kalifornien ausgewandert. Dort hat sie im Community Theater gearbeitet, wo ihre kreative Ader und ihr Organisationstalent wieder eine Bühne bekommen haben. Und noch etwas hat sie sich erfüllt, einer der großen Lieben ihres Lebens, nämlich das Schreiben. Und es ist jetzt mehr als nur eine Leidenschaft, nämlich Christiane ist eine angehende Autorin. Und ich habe keinen Zweifel, dass sie auch das mit derselben Mischung aus Feingefühl, Humor und Verstand angeht, wie alles andere davor. Christiane ist und bleibt die Meisterin der Boyband-Playlisten, Codewörter finden, passende Emojis suchen, Funfact-Listen füllen, die besten Facebook-Texte schreiben, vermerkter Text ist 7 Jahre alt, mir Instagram erklären und jetzt auch noch Geschichten zu schreiben. Pläne schmieden kann sie sowieso besser als jeder andere. Aber worüber wir heute reden wollen, stellt der Co-Host Akim vor. Bitteschön.
Ja, und ich darf mich heute in die ehrvolle Rolle der Christiane in diesem Podcast, eigentlich Brandas Rolle,
Ja.
was ich sehr cool finde, denn das heutige Thema dieses 7 Jahre Anniversary Podcasts ist, wo Worte ein Zuhause finden. Wie verändert sich unser Blick auf die Welt und auf uns selbst, wenn wir beginnen, unsere eigene Geschichte zu erzählen? Unsere Folge ist heute wirklich besonders. Es geht um mehr als nur Nostalgie. Wir sprechen über Christianes Weg von der politisch aktiven Studentin zur kreativen Macherin am Theater, über den California Lifestyle und das Le Schreiben als große Liebe. Damit verbindet die heutige Folge Christianes Leben auch mit der Leitfrage dieses Podcasts, dachte ich mir, denn warum Geschichten erzählen ist manchmal der einzige Weg ist, um das Leben wirklich zu verstehen, ist, nachdem ich mir ein paar Folgen angehört habe, auch so ein bisschen das Leitthema dieses Podcasts. Denn zwischen Bühnenlicht und leeren Zeiten hat Christiane einen Raum gefunden, in dem sie nicht nur Erlebtes verarbeitet, sondern auch neue Perspektiven eröffnet. Es geht um Aufbrüche, geografisch und persönlich, und darum, was es heißt, sich selbst immer wieder neu zu finden. Wir wollen heute mit Christiane darüber reden, wie es ist, in einer neuen Kultur anzukommen, alte Gewohnheiten loszulassen, kreative Routinen zu finden und sich als Autorin auf den Weg zu machen, mit allem, was dazugehört. Motivation, Zweifel, Ideen, Notizbüchern und natürlich wollen wir auch über das reden, was ihre Nerven mehr strapaziert. Podcasts schneiden oder Reels basteln? Und jetzt fängt Brenda mit ein paar Questions to go an.
Christiane, bist du bereit?
Ich würde gerne sagen, ja, aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, so, hey, ich habe mir nicht mal die Questions zum Post durchgelesen. Aber ja, let's do it.
Hotel oder Zelt?
Im Großen und Ganzen glaube ich immer noch Hotel, auch wenn ich dem Zelt nicht mehr ganz so abgeneigt bin.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Das waren ganz, ganz lange die Niagara-Fälle. Da war ich jetzt schon. Und jetzt würde ich sagen Island.
Was ist der beste Geruch?
Sauber. Frisch gewaschene Wäsche, frisch geputzte Wohnung. So frisch, wenn man sich in ein frisch gelegtes Bett reinlegt, nachdem man selber geduscht und Haare gewaschen hat. Das ist der beste Geruch.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Dem Patrick, glaube ich. Also meinem Mann, dem Patrick. Weil ich glaube, dass der auch relativ schnell draußen hätte, wie wir da wieder wegkommen.
Wenn du ein National Monument besuchen würdest, lieber in Europa oder den USA?
In Europa.
Danke sagen möchte ich.
Ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Vorab mal der Brenda oder halt dir. Für die 7 Jahre und 300 plus Folgen, muss man eigentlich sagen. Es sind schon ein bisschen über 300 Folgen. Für alles, was wir so geschafft haben, die letzten 7 Jahre. Auch dem Akim, dass er heute da ist und den Co-Host-Part übernimmt. Und ansonsten möchte ich Danke sagen all den Leuten, die mir es nicht böse genommen haben, dass ich über den großen Teich gewandert bin und die sich jetzt schon freuen, wenn ich wieder zurück bin.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit Milch ohne Zucker.
Fashions to go gemeistert. Muss mich sehr halten an deine Sprüche und an
Und
deine
mein
Überleitungen.
Wording.
Weil sonst tue ich mir sehr schwer, wo wir gerade sind und was gerade passiert. Aber da starten wir doch gleich super schnell rein mit der ersten großen Mit Milch und Zucker Folge Frage. Und zwar ist das: Was ist der beste Kaffee, den du getrunken hast? Und da geht es ja nicht immer darum, wo man ihn getrunken hat oder wie man ihn getrunken hat, sondern auch mit wem man ihn getrunken hat.
Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, weil ich auch wirklich sehr, sehr viel Kaffee trinke. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der beste Kaffee war, den ich je getrunken habe. Ich weiß, dass es viele gibt, die herausstechen. Was immer ein sehr, sehr guter Kaffee ist, ist am Wochenende oder auch oft unter der Woche, wenn mir der Patrick einen Kaffee ans Bett bringt, was er immer noch macht. Und das finde ich sehr schön. Das weiß ich immer noch sehr zu schätzen. Also das ist immer ein sehr, sehr guter Kaffee. Auch sehr, sehr gute Cafés hatten wir beide, Brenda, bei dir am Tisch. Beide, also es ist schwer zu beschreiben, aber es sind so diese zwei Sitzbänke, die sich gegenüberstehen. In der Mitte ist der Tisch. Und da hatte ich einfach so schon so meinen fixen Platz, fixes Kaffeehäferl. Und das waren auch immer sehr, sehr gute Cafés. Achim, wir beide haben auch, wir haben lustigerweise, wir haben nach der Tanzschule immer Kaffee getrunken. Ja, weil wir beide waren ja gemeinsam in der Tanzschule. Auch ein seltsames Kapitel unserer Geschichte beim Elmeier. Und da waren wir auch immer nach der Tanzschule oder eher nach der Tanzstunde, waren wir dann immer beim McCafé, beim Stephansplatz. Und ich habe eine Chai Latte getrunken und da, glaube ich, irgendwas mit Karamell. Also ja, es ist sehr, sehr schwer, mich auf einen Kaffee festzulegen. Ich habe echt keine Ahnung, was daran der Beste war. Mir fällt noch ein guter Kaffee ein. Und das ist der in Oberösterreich. Der ist auch immer sehr, sehr gut. Weil dort ist alles immer so ruhig und so stressfrei und so schön.
Vor 7 Jahren hast du noch als Studentin politisch aktiv gewirkt. Wie hast du dich seitdem verändert? Was hat sich in deinem Leben am meisten gewandelt?
Boah, also vor 7 Jahren, das ist einfach so arg lange her. Und also wenn ich zurückdenke, ist es irgendwie fast so wie ein anderes Leben oder eine andere Person, die dieses Leben gelebt hat. Also natürlich haben sich die äußeren Umstände geändert. Ich wohne woanders und ja, mein Lebensmittelpunkt ist einfach, oder mein ganzer Lebensaufbau ist einfach ein anderer. Aber wenn ich jetzt an mich denke, wie ich mich verändert habe, würde ich sagen, in den letzten 7 Jahren bin ich um einiges selbstsicherer geworden, was sicher mit dem Alter zu tun hat, aber auch, also ich weiß gar nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, aber ich glaube schon, dass man sich halt irgendwann einmal denkt, so, ja, dann nimmt es mich, wie ich bin oder nicht, ist mir auch wurscht. Also, dass man so eine gewisse Attitüde an den Tag legt. Ansonsten, was hat sich noch sehr, sehr stark verändert? Ich glaube auch, dass ich mir vor 7 Jahren nicht gedacht hätte, dass ich in Amerika wohne. Das war mal vor noch längerer Zeit zurück, also da war ich noch in der Schule. Habe ich mir schon einmal überlegt, so ein Au-pair-Jahr in Amerika. Und dann habe ich das aber irgendwie auf Eis gelegt, weil ich auch keinen Führerschein hatte. Und das war irgendwie ein notwendiger Punkt. Und dann hat sich auch das mit der Schule so ein bisschen verlängert. Und dann ist das halt irgendwann einmal eingeschlafen. Und dann ist es aber halt jetzt vor hübsch genau 4 Jahren wieder spruchreif geworden, dass halt die Möglichkeit bestand, nach Amerika zu gehen für eine Zeit. Und dachte, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das vor 7 Jahren so schnell gesagt hätte. Ja, passt, mache ich. Klar, warum nicht? Was soll schief gehen? Also ich glaube auch, dass nicht nur mein Selbstvertrauen ist größer geworden, ich glaube auch, das Vertrauen in andere Menschen ist auch größer geworden in den letzten Jahren. Ich glaube, das sind so die zwei größten Dinge, die sich bei mir oder die sich in mir verändert haben.
Weil ich möchte den Punkt nur kurz aufgreifen zu deiner Schulzeit und als du Au-pair machen wolltest in den USA. Hast du es dir so vorgestellt, wie es jetzt ist? Oder wie würdest du deinem damaligen Ich das beschreiben?
Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich wollte auch damals aus irgendeinem Grund unbedingt irgendwie so New England, so also eher Ostküste und nicht Westküste. Ich glaube, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum. Ich habe irgendwann ein Bild gesehen von einem Leuchtturm mit so, oh ja, schön, da will ich hin.
Ich habe eine gute Idee, warum es New England oder diese Gegend war.
Wahrscheinlich keine Ahnung. Warum? Was ist dein Tipp?
Gilmore Girls.
Ah, ja, stimmt. Das hat sicher, wobei, ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich, vielleicht mitunter, ja. Also, aber es hat einfach, also bei Gilmore Girls hat es halt auch keine Leuchttürme gegeben. Also es war schon so See, also es war schon so Küste, aber halt Ostküste und nicht Westküste. Also so hingeht, also ich war trotzdem noch nicht an der Ostküste, also ich kann nicht sagen, wie es dort ausschaut, aber was ich sagen kann, ist, dass ich es mir nicht so vorgestellt habe, wie es jetzt ist. Ich glaube, ich hatte auch einfach null Vorstellung, auch jetzt, wo wir vor 4 Jahren eben nach Amerika oder nach Kalifornien gezogen sind. Ich hatte davor einfach keine Ahnung, was mich erwartet. Ich war davor noch nie in den USA. Ich war noch nie außerhalb von Europa. Also warum nicht gleich irgendwo anders hinziehen? Und ja, also ich habe es mir anders beziehungsweise gar nicht vorgestellt. Das war eher so, schauen wir mal, was passiert. Was soll schief gehen? So, die Art.
Wobei ich glaube, wie die USA heute so ist, das konnten wir uns alle nicht vorstellen oder wollten wir uns alle nicht
Ja,
vorstellen.
das war damals auch noch nicht so. Und ich habe auch damals öfter gesagt, so, also wenn der Präsident wäre, dann würde ich nicht hingehen. Und naja, fast forward 4 Jahre.
Wie wir vor 7 Jahren angefangen haben mit Milch und Zucker, war es immer der Punkt zu sagen, wir wollen die Geschichten von anderen Menschen erzählen. Was sind für dich Geschichten, die man erzählen will? Und was sind Geschichten, die du von dir erzählen willst?
Geschichten, die man erzählen will. Also wenn ich jetzt an einen Podcast denke oder wie wir unsere Gästinnen und Gäste aussuchen, finde ich es halt immer super spannend, wenn ich sie davor eigentlich nicht kenne. Was meistens der Fall ist, muss man sagen. Dass meistens du eine Liste von Namen hast und sagst, hey, kennst du die machen das, 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 das. Und ich, cool.
Obwohl es immer witzig ist, kurz nur ein Einwurf, weil wenn wir diese Listen austauschen, dann fallen dir auch noch Leute ein, die du kennst, die auch in diese Listen passen. Also es ist dann halt so ein gemeinsames an diesen Personen wachsen.
Ja, aber das finde ich halt besonders, also die Geschichten, die man auch noch nie gehört hat. Also ich finde, da bin ich auch sehr stolz auf uns, dass wir dem treu geblieben sind, dass wir halt mit Leuten reden, die halt sonst noch nicht in einem Podcast waren und noch nicht ihre Geschichte 50.000 Mal erzählt haben, wo man eh schon mitreden kann und jeder Satz irgendwie sitzt, sondern halt die Leute, die dann in der zweiten Reihe sind oder in der dritten Reihe sind oder in der vierten Reihe sind, die halt sonst nicht gefragt werden, so, hey, was machst du eigentlich? Was passiert bei dir eigentlich? Du hast doch sicher auch irgendwas, was dir Spaß macht. Und das finde ich irgendwie sehr nett, wenn man die Leute im Hintergrund auch ein bisschen, wenn man denen mehr Beachtung schenkt und vor allem auch nach vorne holt und sagt so, hey, da gibt's auch Leute, die machen auch sehr viel Arbeit, sehr gute Arbeit und die werden halt nicht gesehen. Ja, was war der zweite? Eine extrem schlechte Gäste.
Die zweite Teil der Frage war, welche Geschichte man von dir erzählen soll oder welche Geschichte du von dir erzählen willst.
Ich glaube, prinzipiell bin ich sehr offen, wenn man mich fragt. Also ich würde jetzt nie irgendwie volontieren, mir eine Geschichte über mich zu erzählen. Also wenn jemand in die Runde fragt, so und hat noch wer was, wäre ich nie die Person, die sagt, so ja, ich habe da noch was preiszugeben oder was zum Besten zu geben. oder mich eben in die erste Reihe zu stellen. Aber prinzipiell, wenn man mich fragt nach gewissen Dingen, erzähle ich schon sehr frei raus und was mir halt so einfällt, relativ egal, worum es geht. Also ich hab schnell zu irgendwas eine Meinung.
Politikerin, würde ich sagen.
Ja, genau. Auch lustig, dass ich sage, ah, ich bin nicht so die Erste, die sich in die erste Reihe stellt. War aber halt lange die in der ersten Reihe gestanden ist. Aber naja.
Habe da schon so eine Ahnung, aber trotzdem würde es mich sehr interessieren, was war der größte Umbruch für dich in den letzten 7 Jahren, also seitdem der Podcast gestartet ist?
Das ist gar nicht so leicht eigentlich zu sagen. Weil das lustig, also ich würde sagen, wahrscheinlich der Umzug, aber es war nicht wirklich der Umzug, der größte Umbruch, sondern es war ja davor Corona, aber bei mir ist Beginn der Corona-Zeit halt auch gleichzeitig Beginn meiner Patrick-Zeit, was halt wirklich am Tag genau der gleiche Umbruch war. Und ich glaube, dass dadurch dann halt auch der Umzug leichter gegangen ist. Also ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erzählt oder vielleicht auch nur off the record erzählt unseren Gästinnen und Gästen, dass halt gut, also gut, es war jetzt nicht gut, dass Corona da war, aber für unseren Prozess dann vorausschauend, also oder halt wissend, dass ich umziehe, war es einfacher, dass wir uns davor schon haben, irgendwie im gleichen Zeit, noch in der gleichen Zeitzone irgendwie das ausmachen konnten. Okay, wie machen wir das? Wir machen das jetzt über Zoom. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen alle eigene Mikrofone. Wir müssen das aufnehmen, über Zoom irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das war der größte Umbruch. Und ich kann mich schon noch erinnern, wie das war, wie wir Face-to-Face aufgenommen haben. Wir haben ja dazwischen auch immer mal wieder Face-to-Face aufgenommen. Aber es ist einfach ein anderes Aufnehmen. Und die Vorbereitung ist eine andere und die Nachbereitung ist eine andere. Und ja, deswegen, also ich glaube eher, dass wenn ich von diesem 13. März-Umbruch rede, ist es eher der Corona-Umbruch, der ausschlaggebende war. Aber ich glaube nicht nur für mich, sondern einfach für uns beide auch als Podcast.
Und wenn ich hier so als eigentlich Dritter im Raume euer Gespräch, also es würde mich sehr interessieren, wie hat sich denn das auch so in der Dynamik verändert? Also ich weiß noch damals, durfte ja auch mal Gast sein bei euch und dann hatten wir irgendwie zuerst, also nicht gefühlt, eine Stunde lang in einem Café und haben uns auch nochmal über alles irgendwie Gott und die Welt unterhalten und dann haben wir begonnen, eine Folge aufzunehmen und hat sich das auch sehr stark verändert in diesem digitalen Umfeld und auch mit dem Unterschied örtlich.
Schon. Also eben so wie du sagst, also wir haben früher tatsächlich immer sehr, sehr viel vor der Aufnahme schon geredet. Wirklich so eine Stunde ist jetzt nicht mal übertrieben. Und ich war dann meistens auch noch früher bei der Brenda, damit wir halt auch unsere Vorbereitung machen können oder halt durchsprechen können, weil natürlich haben wir die schon davor gemacht. Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Also wir schicken uns die Vorbereitung, keine Ahnung, vor der Aufnahme oder halt einige Zeit vor der Aufnahme, bevor die Aufnahme beginnt, sag, hey, kannst du drüber schauen, passt das so für dich, gib dazu, gib weg, was auch immer du dazu oder weggeben willst. Und es ist einfach die Vorlaufzeit nicht mehr so lang, nämlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, wir sagen jetzt sogar, okay, wir gehen jetzt nur ganz schnell durch, also wenn der Gast zu uns ins Zoom-Fenster kommt, sagen wir gehen nur ganz schnell den Ablauf durch, hast du noch Fragen? Gibt es irgendwas, worüber wir nicht reden sollen? Und dann wird schon aufgenommen, weil wir, glaube ich, auch früher gemerkt haben, dass sehr viel anders oder nicht erzählt wird, wenn wir davor schon ganz, ganz viel mit dem Gast oder der Gästin reden. Und dass das Thema eigentlich dann ein ganz anderes wird, wenn wir davor schon über das Thema reden. Und das wertvolle Aufnahmezeichen, die wir damit eigentlich verloren haben. Also wir können, also ich, was glaube ich jetzt, na, wobei, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch funktionieren wird. Ich glaube, wir hätten früher unsere Folgen, hätten wir sofort aufgenommen, hätten wir das 2, 3 Stunden laufen lassen können und hätten immer noch viel zu reden gehabt. Und jetzt ist es einfach sehr viel strukturierter, weil wir es einfach einschränken auf, wir machen das jetzt, wir nehmen jetzt 1 Stunde auf, das sind die Fragen. Wenn super läuft, dann gerne nochmal ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Oder dann wird es halt doch mal eine längere Folge, wie zum Beispiel bei der Judith Kohlenberger, dann eine Zwei-Folgen-Folge dann einmal rausgemacht haben. Ja, also das hat sich seitdem, glaube ich, also das macht die Aufnahmesituation schon aus. Also das Digitale versus dem in in real life aufnehmen.
Und also einerseits ist es natürlich praktisch, das von zu Hause aufzunehmen, denke ich. Also wahrscheinlich kann man dann einfach ganz gemütlich da sitzen, aber meint ihr, hat es auch Gemütlichkeit eingebüßt?
Vielleicht. Also es ist halt eine andere Atmosphäre, wenn man, also wir haben ganz, ganz früher haben wir eben bei der Brenda daheim aufgenommen, was natürlich nochmal ein anderes Setting ist und wo man gleich mal irgendwie bei einem anderen zu Hause ist und dann irgendwie trotzdem irgendwie so einen Kaffee hingestellt bekommt und irgendwie halt so auch wirklich so auch physisch halt ein Gast ist. Und wenn du es digital oder halt über Zoom aufnimmst, dann bist du ja nicht, also du bist zwar Gast im Podcast, aber du bist ja trotzdem bei dir daheim, was halt irgendwie trotzdem, was halt dafür eine so sicherere Atmosphäre für dich ist, weil du halt die Umgebung kennst und alles schaut gleich aus. Ich weiß nicht, ob es die Gemütlichkeit eingebüßt hat, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, würde ich sagen. Interessant. Ich habe mir noch nicht darüber Gedanken gemacht. Gute Frage.
Ich glaube, dass die Terminfindung über Zoom wesentlich einfacher ist.
Ja, das auf
Es
jeden
ist
Fall.
halt viel, viel
Ja.
effizienter irgendwie. Und ja, aber das ist ja nicht meine Folge. Ich bin ja nicht Gast hier und muss hier mitreden oder darf hier mitreden. Aber ich frage jetzt eine ganz neue Frage. Du bist ja von Good Old Simmering, da ein bisschen nach Oberösterreich und dann ausgewandert nach Kalifornien. Und jetzt ist zwischen Simmering und Oberösterreich schon ganz, ganz viel Kulturunterschied. Wie war es für dich, in einer neuen Kultur anzukommen?
Schwer. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt schon in einer neuen Kultur angekommen bin und ich bin jetzt 4 Jahre da. Also es hat jetzt vor kurzem das letzte Jahr begonnen, in dem wir hier sind. Es ist einfach sehr, sehr anders. Ich bin halt in Simmering aufgewachsen. Ich bin nicht in Simmering geboren oder halt, aber mit 5 Jahren nach Simmering gezogen. Und das ist halt eine sehr eigene Kultur auch, in der man da groß wird. Gerade, also der Akim ist nicht unweit von mir groß geworden. Das ist ja, also, wenn man von Simmering redet, wir sind ja nicht von Simmering, Simmering, sondern wir sind Kaseibersdorf, Simmering. Das ist noch einmal ein Stück weiter. Das ist schon fast schwächer. Das ist schon fast Niederösterreich. Also beim Gassigehen sind wir nach Schwechat gegangen quasi. Es ist halt sehr, ich will nicht sagen ländlich, weil wir haben schon eine öffentliche Anbindung gehabt, aber halt jetzt trotzdem nicht die, wo man sagt so, ah, jetzt gehe ich steige ich schnell in die U-Bahn oder sowas. Also so gesehen, das. Also, was ich damit sagen will, Simmering ist nicht gleich. Aber ich habe dann halt trotzdem auch lange Zeit mitten in Simmering gewohnt. Und generell Simmering oder Wien ist halt eher so, sagen viele grantig, ich finde es gar nicht so. Also natürlich sind die Leute manchmal grantig, aber wer ist nicht manchmal grantig? Ich verstehe es auch vollkommen, wenn man jetzt nicht durch die Gegend läuft und jedem irgendwie anlacht und sagt, ha, hi, wie geht's dir? Und das ist halt genau die Kultur in Kalifornien, dass wirklich jeder lachend durch die Gegend läuft und sagt, oh, hallo, wie geht's dir? Aber keine Antwort will eigentlich. Also es ist einfach nur die Begrüßungsfloskel, wie geht's dir? Oder ja, einfach nur so, einfach permanent fröhlich ist oder permanent irgendwie ein Lächeln am Gesicht hat, dass es irgendwie, ich kann damit schon umgehen, ich finde das schon okay, also freue mich für alle, die sich die ganze Zeit freuen, aber ich finde es einfach anstrengend, wenn ich mir die ganze Zeit Wenn ich die ganze Zeit dran denken muss, ah, freundlich reinschauen, freundlich reinschauen, freundlich reinschauen, das finde ich ein bisschen anstrengend. Aber hat auch seine Vorteile. Also es ist natürlich, es ist halt trotzdem nett, wenn du die ganze Zeit angelacht wirst. Oder es ist auch, wenn du jetzt tagelang niemanden siehst oder halt nur wenige Leute in deinem Umfeld hast und dann gehst du irgendwo hin und dann reden auf einmal ganz viele Leute mit dir, weil sie halt permanent Smalltalk führen, das ist auch nett. Also es hat schon auch Vorteile, aber es ist halt sehr, sehr anders und ich denke da ehrlich gesagt sehr, sehr oft drüber nach, dass ich schon, also obwohl ich in einer sehr, sehr, sehr privilegierten Situation bin, trotzdem nicht hier dazugehöre, unter Anführungszeichen. Und wie das dann an anderen Leuten gehen muss, die eben dieses Privileg nicht haben und sich trotzdem nicht zugehörig fühlen, das ist dann nochmal tausendmal schlimmer. Und also es hat schon sehr die Scheuklappen noch ein bisschen weiter aufgemacht, würde ich sagen.
Naja, aber ich meine, war dann das Nicht-Lächeln oder irgendwie so ein bisschen den Wiener Grant hinter sich lassen die größte Herausforderung beim Neueinleben oder was war's denn?
Man hat halt einfach nicht den gleichen Grundbausatz, weil mir ist das vor allem aufgefallen, wie ich dann gearbeitet habe. Und dann hat es diese Meetings gegeben, wo am Anfang immer gesagt worden ist, so, und jetzt sagt jeder seine liebste Kinderserie, so als Auflockerungsübung. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wovon die geredet haben und sie haben keine Ahnung gehabt, wovon ich geredet habe, wenn ich ihnen erzählt habe, so, ja, also der Pumuckl, der ist ein kleiner Kobold, der wohnt bei einem Schreiner, aber der sieht nur den Schreiner und der ist halt super frech. Also das ist halt nicht... Also, nicht was, was sie kennen. Und genauso wenig habe ich ihre Kinderserien gekannt. Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es sind halt einfach so grundlegende Dinge, die für mich super selbstverständlich sind, die es für sie nicht sind. Und dann, oder auch, wie man arbeitet zum Beispiel. Also es ist einfach so oft, also ich setze mich halt hin, ich habe meine Liste, ich weiß, was ich an dem Tag zu tun habe und arbeite die Liste ab. Und dann ist es aber bei den anderen so gewesen, dass sie halt zwischendurch so herumgegangen sind. Und so, ha, und sie einfach mal so dazwischen so, ja, und was machst du gerade? Ich so, nee, ich arbeite hier. Ich mache das. Lass zu mir. Also es ist einfach eine sehr unterschiedliche Einstellung zu vielen Dingen, wo man erst draufkommt, wenn man irgendwie mittendrin in der Situation schon ist, wo du denkst, okay, das ist einfach eine andere Herangehensweise, die ich da habe, oder eine andere Herangehensweise, die mein Gegenüber hat. Und da muss man immer erst so herausfiltern, okay, was ist jetzt für dich jetzt das Wichtige daran, oder was ist für mich das Wichtige daran, und dann müssen wir das auf einen Nenner bringen. Und bei anderen Leuten, die halt im gleichen Kontext aufgewachsen sind, ist das halt viel selbstverständlicher als jemand, der außerhalb dieses Kontexts aufgewachsen ist oder erzogen wurde, oder.
Und wie würdest du sagen, beeinflusst das Leben in Kalifornien dein kreatives Schaffen und deine Perspektive aufs Schreiben? Also, meine, sehr viele unterschiedliche Einflüsse können ja dir auch nochmal neue Perspektiven geben, oder?
Ja, das finde ich sehr lustig. Also ich habe angefangen zu schreiben, also jetzt Series zu schreiben, so wie ich es jetzt mache. Eben wie wir nach Kalifornien gezogen sind. Das hatte den Grund, weil ich nicht von Anfang an die Arbeitserlaubnis hatte und dann mir gedacht habe, so, okay, ja, jetzt habe ich die Zeit. Ich habe absolut null Ablenkung, weil mein soziales Leben halt eher downhill gegangen ist und weil ich einfach sehr viel Zeit hatte. Und habe mich dann halt hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und das Lustige, und dann habe ich wieder aufgehört, weil eben dann doch gearbeitet, weil dann doch die Arbeitserlaubnis und die Arbeit da war. Und hab dann aber gekündigt, auch aus dem Grund, weil ich gesagt habe, so, und wenn ich mich jetzt nicht hinsetze und wenn ich mich jetzt nicht an der Nase nehme und das probiere, ernsthaft mit dem Schreiben, dann wird es einfach nicht mehr funktionieren, weil das ist sicher etwas, was in Österreich nicht so funktioniert hätte, weil ich dort eben die ganze, meinen Social Circle habe, wo ich mich dann auch privat oder halt in der Freizeit mit anderen Leuten treffe, und das einfach priorisiert hätte. Und das habe ich ja nicht und deswegen hat das besser funktioniert. Und das Lustige ist, bei den Dingen, die ich schreibe, also momentan überarbeite ich ja ein Kinderbuch, das ich fertig geschrieben habe und schreibe halt nebenbei für den Instagram-Account. Die Körnerin schreibt, falls mir jemand folgen will. Dort ist es so, und das ist mir erst vor kurzem selber aufgefallen, dass ich bei den Kurzgeschichten, die ich dort schreibe, sehr auf diese österreichische Seele hinschreibe. Also dieses eher wienerische, altwienerische Vorstadtleben. Weil ich finde, das hat so viel, über das man nachdenken kann. Also dieses Lokalkolorit, wo es dann einfach so, wo man, wo sehr viel im Dialekt geredet wird, wo oft Dinge gemacht werden, wo es eigentlich so, Entschuldigung, wir sind im 21. Jahrhundert. Warum ist das jetzt immer noch so? Also, wo sehr viel, das haben wir schon immer so gemacht. Und die ganzen Dinge. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich finde, da kann man sehr, sehr viele skurrile Figuren rausziehen.
Und ich bin mir ziemlich sicher, und damit kommen wir auch zur zweiten großen Milch- und Zuckerfrage, man kann sicher viel von dir lernen. Also was kann man von dir lernen?
Was man nicht von mir lernen kann, ist, sich Gedanken zu machen über die Fragen, die man jahrelang anderen Leuten stellt. Weil irgendwie ist mir das nicht in den Sinn gekommen. Was kann man von mir lernen? Ich glaube, ich kann zuhören, auch wegen dem Podcast. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel diesem Skill beigetragen. Ich kann gut zuhören. Ich glaube, ich kann andere Menschen organisieren, die nicht ich selbst bin. Also wenn man mir gewisse Dinge sagt und ich soll die organisieren und in einen Fluss bringen, mache ich sofort, mache ich super gerne. Wenn man mir sagt, so, hey Christiane, du hast dann noch diese und jene Dinge offen, also da kannst du sicher sein, dass ich damit warte bis zum absoluten Ende der Deadline, dass das funktioniert. Aber ja, ich glaube, organisieren kann ich auch gut. Zuhören, organisieren. Was kann man noch von mir lernen? Das ist eine wirklich schwere Frage. Ich glaube, dass ich eine gute Freundin bin. Ich glaube, das kann man auch, wenn man das lernen kann, eine gute Freundin zu sein. Ich glaube schon, doch, kann man auf jeden Fall, man kann auf jeden Fall lernen, ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein. Und ich würde schon meinen, also ich bin keine perfekte Freundin, das auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube schon, dass ich eine gute Freundin bin. Und das auch in den letzten Jahren gelernt habe, seit ich in Amerika bin, weil ich am Anfang schon noch irgendwie so das Gefühl hatte, so, oh ja, wieso redet niemand mit mir? Und dann möchte ich so, naja, red halt du mit Leuten. Funktioniert auch andersherum. Und dass ich mich schon auch oft an der Nase nehme und sage, hey, schon lange nichts mehr von der Person gehört, frag mal, wie es der geht. Also das würde ich mir schon noch auf die Fahnen heften, muss ich sagen. Und ich glaube, ich kann ganz gut Geschenke machen. Das glaube ich auch. Ja.
Was ist denn dein das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
Oh, das beste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Oh, das ist so schwierig. Also, was mal komplett crazy war, war zu meinem 30. Geburtstag die Reise nach Hawaii. Das war komplett verrückt. Von Patrick, das war sehr, sehr nett. Und generell, also ich mag es sehr gerne, so kleine Geschenke, so kleine Aufmerksamkeiten. Finde ich sehr nett. Und was ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe, war von meiner Kärntner Oma. Die hat ein Notizbuch befüllt mit handgeschriebenen Keksrezepten. Also sie hat wirklich jedes einzelne Rezept handgeschrieben, aufgeschrieben in ihr Notizbuch rein, weil sie macht zu Weihnachten immer, also sie sagt immer, ah na, also heuer habe ich nicht so viele Kekse gemacht, heuer sind es nur 15 oder sowas. Und ich so, okay, wer soll die essen? Und sie macht sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Kekse. Und was sie noch dazugegeben hat, war eine Kochschürze, die sie auch selbst genäht hat. Und das ist sehr, sehr schön, weil das ist so von Herzen gekommen und vollkommen unerwartet und hat auch extrem gut gepasst, weil gerade so Herbst, Winter, das ist meine Zeit, wo ich dann anfange, Kuchen und Kekse zu backen und Bake-Off zu schauen. Und ich glaube nicht, dass sie das weiß, aber es hat halt gut gepasst. Ja, also das ist mir auch gerade eingefallen, weil es in meinem Sichtfenster ist. Und ja, ich hoffe, ich vergesse jetzt sicher gerade ein urgutes Geschenk, aber das sind so die. Ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr happy drüber, dass ich so liebe Menschen habe, die sich so viele gute Geschenke auch mir gegenüber einfallen lassen. Mir ist gerade noch eines eingefallen. Apropos Schreiben, meine Mama, also in dem Kinderbuch, das ich geschrieben habe, geht es um drei Christbaumanhänger. Und meine Mama hat mir letztes Jahr zu Weihnachten auch diese drei Christbaumanhänger genäht und sie quasi lebendig werden lassen. Oder halt nicht lebendig, aber halt vom Papier ins echte Leben gebracht. Und ja, die gibt es jetzt auch in echt.
Wenn man dir so zuhört, hört man ja auch, dass es ganz viele Geschichten gibt, die dich berühren. Und diese Geschichten, wir haben Hunderte, ziemlich genau 300 davon gemeinsam gehört. Aber wenn du die Geschichten schreibst und wenn du die Geschichten der Weihnachtsanhänger oder welche Geschichten auch immer schreibst, verändert sich dein Blick auf dich selbst und auf die Welt?
Auf mich selbst eigentlich nicht so, außer dass ich mir am Anfang, also jedes Mal am Anfang, wenn ich mich hinsetze, denke ich mir, oh, und was willst du jetzt schon wieder schreiben? Und halt irgendwie so, und dann fange ich halt an zu tippen und dann auf einmal funktioniert es und da, und dann ist der Flow da und dann ist es fertig geschrieben und dann denke ich mir so, oh ja, eigentlich ganz lustig. Oder bei manchen Sätzen denke ich mir so, ha, irgendwie, ja, gar nicht mal so blöd. Hast gar nicht mal so blöd gemacht, Christiane. Und mit dem Blick auf die Welt schon auch, weil was ich extrem gerne mag, ist Geschichten aus verschiedenen Perspektiven zu schreiben. Also wenn man eine Geschichte hat und dann die aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie zu betrachten und sich dann hineinzuversetzen. Und da gibt's, da habe ich zum Beispiel geschrieben, die Schwimmbadgeschichten. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich auf die gekommen bin oder was meine Intention war. Ich glaube, die Hauptintention war wirklich so, okay, ich brauche jetzt eine Geschichte, die ich auf Instagram stellen kann, damit das irgendwie mehr ins Laufen kommt, und habe halt angefangen mit der, und dann war das irgendwie so ein Incident, und der ist dann von fünf oder sechs verschiedenen Blickwinkeln irgendwie beleuchtet worden, und da war eine Frau dabei, die ungefähr in meinem Alter ist. Dann war ein Mann dabei in den 50ern, dann war ein Kind dabei, das so 12, 13 war. Dann war eine junge Mutter dabei, eine ältere Frau. Und so gesehen und mich dann irgendwie so in die Leute hineinzuversetzen, die eigentlich absolut nichts mit mir zu tun haben, glaube ich, eröffnet schon so ein bisschen einen anderen Blickwinkel in eine andere Welt. Und natürlich kann ich mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich weiß ganz genau, wie es dieser jungen Mutter geht, weil ich bin keine junge Mutter. Aber ich kann mit jungen Müttern reden und habe auch natürlich schon mit jungen Müttern geredet. Ich habe sehr viele junge Mütter in meinem Leben, die mir dann halt gewisse Dinge erzählen. Und wenn man sich dann da so hineinversetzt, dann eröffnet das halt schon eine andere Sicht auf die Welt auch einfach.
Ja, und wie gehst du mit dem berühmten leeren Blatt um? Hast du Rituale oder Tricks, die dir helfen, da dran zu bleiben?
Ich würde gerne sagen, ja, aber nein, habe ich nicht. Also das leere Blatt, das ist wirklich ein Schaß. Es hat angefangen eben beim Kinderbuch, dass ich, wie ich es angefangen habe und genau gewusst, okay, ich sehe so den ersten Teil, ich sehe den so richtig vor mir und ich weiß, was da passiert und ich weiß, wie es da abläuft. Und dann habe ich auf einmal nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und dann ist zufälligerweise gerade die Arbeitserlaubnis gekommen und dann war es natürlich einfach zu sagen so, ah, jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, schreibe ich ein anderes Mal weiter und dann war es irgendwie so 2 Jahre später oder sowas, wie ich weitergeschrieben habe und hatte dann natürlich immer noch diese Wand vor mir, wo ich mir gedacht habe, boah, keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich habe mich dann einfach hingesetzt und weitergeschrieben. Also ich habe mir das nochmal durchgelesen und gesagt, okay, ja, und jetzt schreibe ich halt einfach mal weiter und wenn es kacke ist oder, Entschuldigung, wenn es nicht so gut ist, dann
Hello, Silvering hier.
wenn es nicht so gut ist, dann lösche ich es halt nochmal, aber ich weiß zumindest, also es fängt zumindest wieder was an und es geht in irgendeine Richtung. Und es ist meistens so, dass ich vor dem weißen Blatt sitze und mir denke so, boah, keine Ahnung, wie das jetzt weitergehen soll und dann einfach mal den Namen von der Person, um die es geht oder den ersten Satz also den letzten Satz noch einmal schreibe und dann komme ich eh schon wieder ins Tippen rein und dann tippt es auf einmal weiter und dann sind meine Finger oft schneller als mein Kopf und es sind ganz viele Typos drinnen, wo ich mir danach denke, so, was genau war das für ein Wort nochmal? Und also ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt, aber ich weiß nicht, ob es ein Trick ist, sich einfach hinsetzen und einfach weiterschreiben. Das ist irgendwie kein Trick. Aber ja, das ist zumindest das, wie es mir leichter fällt. Und Ritual mehr oder weniger. Also ich habe jeden Tag meinen Tagesablauf, wo ich halt zuerst zum Sport gehe, dann was esse und dann mich hinsetze und einfach anfange zu schreiben. Und ich habe jede Woche meine Liste, was alles zu tun ist die Woche. Und wenn ich mir wirklich denke, so mal heute habe ich einfach keinen Bock, auch nur ein Wort zu schreiben, dann mache ich dafür, keine Ahnung, eine Grafik für Instagram oder lade mit Milch und Zucker hoch. Oder mache halt andere Sachen auf diese Liste und dann irgendwann komme ich eh zu dem Punkt, wo ich dann muss, also wo ich dann wirklich die Geschichte schreiben muss und dann funktioniert es auch.
Ein Teil deines Rituals oder eines Rituals kenne ich, weil ich erkenne den Ort, wo du manchmal schreibst.
Ah, ja, mein Goal ist es, dass ich halt einmal pro Woche zumindest woanders schreibe und nicht daheim. Und das passiert manchmal in der Bücherei, aber auch oft hin und wieder im Pfennigchen, im Kaffeehaus, wo die Brenner und ich auch schon waren. Und ja, das ist so ungefähr ist nicht das einzige Kaffeehaus, das es gibt hier, aber es ist eines der wenigen, das halt eher auch wirklich so wirkt wie ein Kaffeehaus, also wo man sich auch Kuchen aussuchen kann oder irgendwie Croissants oder sonst irgendwas und einen Kaffee und dann sitzt man dort und kann die Leute beobachten und ist nicht auf einem Parkplatz, sondern halt irgendwo, was auch irgendwie schön ausschaut und ja, das ist einer der Plätze.
Dann stelle ich dir jetzt mal die dritte große Milch und Zuckerfrage, und zwar, was bringt dich zum Lachen?
Sehr viel. Also bei Menschen angefangen natürlich, also der Patrick bringt mich sehr, sehr, sehr oft zum Lachen, täglich eigentlich. Meine Geschwister bringen mich auch nicht täglich zum Lachen, aber schon sehr, sehr oft. Der Akim, also wir haben, also der Akim ist ja eigentlich so Teil meiner Familie oder seine Familie ist Teil meiner, also nicht wirklich, aber gefühlt sind wir eine Familie, eine Patchwork-Family. Und da gibt es immer sehr lustige Dynamiken, die so entstehen und die verschiedenen Leute miteinander haben. Das ist immer alles sehr, sehr lustig. Also andere Menschen bringen mich sehr zum Lachen. Ich bringe mich hin und wieder auch selber zum Lachen, wenn ich mir irgendwas denke oder schreibe oder sage, wo ich mir denke, hilarious. Das bringt mich noch zum Lachen.
Master.
Ah, ja, Taskmaster, stimmt. Ja, da bin ich wieder reingekippt in so britische Panel-Shows. Das habe ich vor lustigerweise nicht ganz 7 Jahren oder was, ja, ungefähr 7 Jahren habe ich da schon einmal eine Phase gehabt, wo ich so viel britische Panel-Shows gesehen habe. Auch, also eigentlich habe ich damit angefangen, weil die Brenda gesagt hat, so, hey, schau das mal, das ist mega lustig. Und dann habe ich es angefangen und so, ja, irgendwie schon lustig. Und dann habe ich es öfter geschaut, dann habe ich es permanent geschaut und es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und mittlerweile bin ich wieder bei Taskmaster angelangt. Sehr lustig ist. Und das schaue ich immer beim Kochen. Also dann koche ich immer und es ist genau eine Folge Taskmaster, geht sich aus beim Kochen. Es ist auch sehr, sehr lustig, weil es einfach so, es ist, man muss nicht viel nachdenken, aber es ist trotzdem nicht stupide.
Worum geht es, wenn
Also
ich
bei Taskmaster, ja, da geht es darum, es gibt einen Taskmaster, das ist der Greg Davis. Und er hat einen Sidekick, den Alex Horn. Und dann ihm gegenüber sind 5 Contestants, das sind Comedians aus Großbritannien. Und die müssen gewisse Aufgaben erfüllen. Also die sind dann, kommen in so ein Haus. Also es ist nicht so Reality, aber sie sind in so einem Haus. Und bekommen dort Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel, was war letztens, habe ich gesehen, sie bekommen eine Kamera auf den Kopf geschnallt und dann müssen sie mit dieser Kamera am Kopf ein außergewöhnliches Ereignis filmen. Und dafür haben sie 1 Stunde Zeit. Und wer das dann am besten macht, bekommt halt die meisten Punkte. Und wer die meisten Punkte bekommt oder wer das am besten macht, das bestimmt der Taskmaster. Und das, und dadurch, dass halt Comedians sind und alles sehr out of the box denken, sind die skurrilsten Dinge dabei. Also zum Beispiel, das ist eigentlich ziemlich, das war super weird, aber auch sehr lustig, eben bei dieser Aufgabe, ein außergewöhnliches Ereignis filmen mit dieser Kamera am Kopf, hat eine nachgestellt, den Weg aus dem Geburtskanal und hat dann halt mit irgendwie so Plastik, roten Plastik und gerade hat sie jetzt so das nachgestellt und ist dann selber so durchgegangen und es hat einfach so, es war einfach so skurril, wo du denkst, wer kommt auf sowas? Also es ist einfach so kreativ und ich finde es auch so beeindruckend, wie die instantly an solche Dinge denken können, wo du denkst, so, wer kommt auf die Idee, das so zu machen? Und ich denke mir dann auch oft so, ja, okay, was hätte ich gemacht bei dieser Aufgabe? Und ich würde einfach nie auf diese Ideen kommen, die die haben. Deswegen, ja, es lässt die kreativen Juices flowen. Es ist vollkommen, ich meine, man kann es nur jedem empfehlen, einmal reinzuschauen. Es ist sehr, sehr lustig.
Und wenn ich da gleich nachfragen darf, was wäre denn was Außergewöhnliches, was du in letzter Zeit erlebt hast?
Es ist schwierig einzugrenzen, weil dadurch, dass ich halt in Kalifornien bin, ist alles, es ist generell alles sehr außergewöhnlich, was hier passiert.
Zwei
Aber
gerade, die einen muss
ja,
schütteln.
genau, also Day-to-Day-Business ist außergewöhnlich hier. Aber es passieren einfach so coole Sachen auch, wo ich mir denke, so hätte ich einfach nie erwartet, dass ich das mache oder die Chance bekomme, dass ich das mache. Wenn man zum Beispiel, weil jetzt in letzter Zeit sehr viel Jimmy Kimmel zum Beispiel, fällt mir ein, in aller Munde war. Wir waren bei Jimmy Kimmel im Studio und haben uns halt eine Folge, also das war noch bevor er gecancelt wurde, also lustigerweise genau 1 Jahr bevor er gecancelt wurde, waren wir eben bei Jimmy Kimmel und waren bei einer Aufnahme dabei, wo George Clooney als Gast dabei war. Und das war einfach so, hä? Und die Oprah war auch dort. Und dann bist du einfach da und hast eine Out-of-the-Body-Experience, was denkst du so, hä? Warum? Das ist Oprah. Warum steht die Oprah vor mir? Und wir waren noch irgendwie so in der zweiten oder dritten Reihe, also wirklich, wirklich close. Also ich so, das ist irgendwie was. Also ich finde so Celebrity Worship finde ich ein bisschen schräg, aber es sind einfach bei vielen Dingen, wo du denkst, so, die hat einfach schon so viel gemacht und erlebt und erzählt und vor den Vorhang gebracht, das ist so, das ist crazy, dass die jetzt einfach da steht. Also das war auf jeden Fall außergewöhnlich, aber das ist halt schon über 1 Jahr her. Andere außergewöhnliche Dinge. Es ist natürlich, wir wohnen am Meer, das ist auch sehr schön und nicht sehr gewöhnlich. Und das halt, obwohl das halt sehr viel, trotzdem sehr viel Natur hier herum ist. Es laufen Kojoten bei uns herum, es laufen Kojoten vor der Terrasse herum. Einmal habe ich einen Kojoten dabei beobachtet, wie er einen Vogel gefressen hat. Letztens waren sie hinten bei der Garage. Also das ist auch sehr, wo ich mir auch, das ist auch so ein Moment, wo ich mir so, warum kann ich da jetzt Kojoten beobachten? Das ist einfach so, es sind einfach so oft so kleine Momente, wo ich mir so, ist lustig, dass das gerade passiert einfach. Das ist lustig, dass das mein Leben ist.
Früher war ja eine unserer Fragen, worauf bist du stolz oder so ähnlich? Es war eine Frage von mir und ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie ich sie hunderte Male gestellt habe. Aber ich habe mir gedacht, jetzt frage ich dich mal, was war bisher dein stolzester Moment als Autorin oder dein schönstes Erfolgserlebnis?
Finde es schwierig. Also prinzipiell, ich habe schon sehr viele so Seminare und Vorträge und Workshops und sowas gemacht und alle sagen immer, wenn du schreibst, bist du eine Autorin und nenn dich endlich Autorin. Und ich finde es aber immer noch schräg. Aber ja, das nur am Rande. Das stolzeste Erlebnis war, wie ich das Kinderbuch, glaube ich, fertig gehabt habe. Einfach nur, ich meine, ich überarbeite es jetzt und es wird wahrscheinlich einiges, also es wird sich einiges am Plot ändern und es wird sich einiges im Aufbau ändern, aber einfach nur der Moment, wie es fertig war und wie ich den letzten Satz im Manuskript geschrieben habe und mir gedacht habe, so, okay, und das war jetzt der letzte Satz. Und jetzt bin ich fertig. Das ist eigentlich ein Buch und das habe ich geschrieben. Und das war schon sehr, ja, da war ich dann schon sehr, sehr stolz auf mich, weil ich mir gedacht habe, so, cool, kannst du sagen, du hast ein Buch geschrieben. Kann noch nicht sagen, dass ich es veröffentlicht habe, aber ich habe es geschrieben. Und das ist so der erste Schritt. Und ja, da war ich schon recht stolz auf mich, dass ich es fertig geschafft habe.
Ich finde, das kann man noch sehr wohl sein. Ich kenne dich ja schon von früher als eine der größten Lese. Sagt man Leseratten? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz ein nice Wort.
Liebe Mäuschen.
Kojote, die ich kenne. Ich habe bestimmt auch noch irgendwo ein Buch hier rumliegen, das ich mir von dir ausgeborgt
Bestimmt, ja.
habe. Aber du, ja, auf jeden Fall. Aber meine Frage ist auch noch, was gibt es denn Autorinnen oder Autoren, die dich besonders inspiriert haben?
Oh ja. Oh ja. Also prinzipiell ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass ich sehr wenig Männer lese. Also es sind größtenteils oder eigentlich ausschließlich Autorinnen. Und ich weiß nicht, ob ich das ändern will. Ich habe dann zwischendurch ein Buch von einem Mann gelesen, war so, eh okay. Aber ich weiß, ich glaube, vielleicht ist es nur eine Phase, ich weiß es nicht. Aber eine Autorin, die mich auf jeden Fall geprägt hat, vor allem am Weg, dass ich mir denke, oder dass ich sage, okay, ich will jetzt auch selber schreiben, war die Martina Parker, die bei uns im Podcast war und über die ich irgendwie wöchentlich rede im Moment. Weil die Martina hat ein Buch rausgebracht, das hieß oder heißt Zurkross. Das war 2021. Und das hat mich, und davor habe ich lange Zeit sehr wenig gelesen oder halt nicht wirklich viel gelesen oder immer nur so ganz kurze Sachen und aber halt nie wirklich mich hingesetzt, um ein Buch zu lesen, weil ich gerade was lesen will. Und dann sind wir auf Urlaub gefahren und ich habe das Buch im Buchgeschäft gesehen und habe es halt mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, schaut irgendwie cool aus, schaut irgendwie witzig aus und schaut irgendwie wholesome aus. Und das habe ich dann in einem Sitz durchgelesen und sie hat mich quasi wieder zurückgezogen in diese Bücherwelt, und aus der ich so irgendwie rausgewachsen bin oder von der ich irgendwie, keine Ahnung, Abstand genommen habe. Und sie hat mich da einfach mit diesem Buch wieder so zurückgezogen. Und einfach, weil ich kann nicht sagen, warum. Mir hat ihre Art zu schreiben gut gefallen, mir hat die Geschichte extrem gut gefallen. Mir hat es gefallen, dass mir hat das Ende extrem gut gefallen, weil das Ende vom Buch so fast überhaupt nicht zum Rest des Buches gepasst hat, weil es dann doch irgendwie sehr brutal ist, während das restliche Buch nicht so brutal ist. Und ja, ich keine Ahnung. Das ist einfach, das war einfach so, dass ich das. Dadurch bin ich eigentlich wieder zurückgekommen zum Lesen, hab dann wieder mehr gelesen, habe ihre nächsten paar Bücher gelesen, habe sie bei uns zum Podcast eingeladen, hab ihr persönlich gesagt, dass sie wahnsinnig cool ist und dass sie so super toll ist. Sag sie auch jetzt noch regelmäßig, wenn ich mit ihr schreibe auf Instagram. Weil jetzt ist zum Beispiel gerade das Buch verfilmt worden und jetzt habe ich mir den Film letztens angeschaut und war auch wieder so, wow, das ist einfach so verrückt. dass sie damals bei uns irgendwie gesagt hat, ja, na, irgendwann wird es vielleicht mal ein Film. Und dann ist es jetzt einfach tatsächlich ein Film geworden. Und ich finde das einfach so cool und so beeindruckend. Und sie war halt auch so, sie sagt so, ja, sie hat sich halt hingesetzt und hat geschrieben. So diese Null Bullshit Attitüde, die sie an den Tag gelegt hat. Und ja, also ich würde sagen, sie hat mich sehr inspiriert. Und sie schreibt halt auch, oder sie schreibt ja so mit Lokalkolorit. Und das mache ich halt sehr, sehr gerne.
Und weil 2021 ja fast 5 Jahre zurückliegt, passt die nächste Frage wie die Faust aufs Auge, nämlich die vierte große mit Milch und Zucker Frage. Wenn du jetzt 5 Jahre in der Zukunft, in die Zukunft blickst, was wäre denn in den letzten 5 Jahren im besten Fall passiert?
2030.
Ui.
Ja. Also ich glaube, da wohnen wir wieder in Wien. Ich glaube, dass wenn wir jetzt, also wenn wir zurückziehen, werden wir zuerst in Oberösterreich wohnen, aber long term dann schon Wien. Also ich glaube, 2030 sind wir schon wieder in Wien. Ich glaube, dass ich, oder ich hätte eigentlich gern wieder ein Angestelltenverhältnis.
Oder
Also ich weiß,
Angestellte.
oder Angestellte, ja. Nein, also eigentlich, ich würde gern wieder was arbeiten, ehrlich gesagt, wenn wir wieder in Österreich sind. Das finde ich sehr schön. Ich glaube, dass wir den Podcast, glaube ich, immer noch machen. Vielleicht irgendwie anders. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich so im Gefühl, dass wir bald wieder was umbauen oder auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gerade nur, dass ich zu schnell rede und also nicht denke, bevor ich rede. Ja, also ich hoffe, dass ich in 5 Jahren immer noch schreibe. Im besten aller Fälle habe ich natürlich in 5 Jahren schon ein Buch, wo mein Name draufsteht, was man in den Buchhandlungen kaufen kann. Aber darauf lege ich es ehrlich gesagt nicht an. Das wäre cool. Aber das ist nichts, was man planen kann. Ja, und ich freue mich einfach, dass ich in 5 Jahren wieder nur einen Anruf oder einen kürzeren Flugakin bei dir entfernt bin von den lieben Menschen, die jetzt einen langen Flug entfernt sind.
Ich muss dazu sagen, dass wir heute wieder sehr, sehr multinational sind zwischen Kalifornien, Wien und Belgien, weil wir so in die Zukunft blicken und so eigentlich aus der Zukunft in die Vergangenheit. Das ist immer sehr verwirrend, diese Geschichte. Was ist eine Geschichte, die du noch unbedingt erzählen willst? Kann es im Podcast sein, kann geschrieben sein, kann beides sein.
Also im Podcast würde ich, glaube ich, einfach so weitermachen, wie wir es jetzt gerade machen. Also ich finde wir haben mittlerweile einen guten Dreh draußen, was wir die Leute fragen oder was wir wollen, was die Leute erzählen. Also es sind halt immer sehr, es sind so unterschiedliche Geschichten und es sind alle 2 Wochen so komplett verschiedene Themen und bei jedem denkt man sich, ah ja, stimmt, puh. Und es ist irgendwie so verrückt, dass sich die Themen auch zwar thematisch vielleicht ähneln, aber dann halt trotzdem inhaltlich so komplett unterschiedlich sind. Immer noch nach über 300 Folgen und nach über 7 Jahren. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ja, da glaube ich, sind wir gut dabei. Das macht man schon gut. Und eine Geschichte, die ich selber noch erzählen will, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, was dann noch so für Geschichten in meinem Kopf herumspuken.
Und was würdest du deinem damaligen Ich aus dem Podcast vor 7 Jahren heute mit auf den Weg geben?
Mei, das arme Hascherl. Ich würde der Christiane von vor 7 Jahren sagen, es kommt alles anders, wie du dir im Moment denkst. Du kannst dir nicht im Geringsten vorstellen, was da noch alles auf dich wartet. Aber keine Angst, wird alles gut. You do you.
Und nach 7 Jahren macht die Christiane das beste Ende. Damit, danke für die Überleitung, danke für die guten Schlussworte. Man merkt, dass ich dir manchmal am Ende nicht mehr so gut zuhöre, weil ich weiß nicht, was du am Ende sagst. Nein. Also vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Und jetzt kommt noch die berühmt-berüchtigte Frage: Gibt es noch etwas, was du den Menschen mitgeben möchtest?
Ich möchte Ihnen mitgeben, vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer noch hört, dass immer neue Ohren dazukommen, die uns zuhören, für das liebe Feedback und für die Gästinnen und Gäste, die zu uns kommen. Und ja, einfach danke, dass es uns immer noch gibt, weil ohne Hörerinnen und Hörer wäre ein Podcast sinnlos. Also nicht ganz, aber halt bisschen. Und was würde ich Ihnen sonst noch mitgeben? Probiert das, was ihr gerne macht, einfach mal aus öfter zu machen. Weil man merkt, man macht oft die Dinge, die man gerne macht, gar nicht so oft oder nimmt sich nicht Zeit dafür oder priorisiert sie nicht. Und wenn man das dann doch macht, kommt man drauf, hey, eigentlich ist das schon ganz cool und eigentlich ist das für mich gut. Und wenn es für mich gut ist, ist es für mich, für mein Umfeld auch gut.
Dann bleibt es mir jetzt einmal in erster Linie der Christiane Danke zu sagen als Gästin. Und in zweiter Linie, Hakim, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich übergebe dir in Zukunft, also du kannst gerne mal für mich, immer jederzeit für mich einspringen. Meine Rolle kannst du jetzt, weil es ist, ich weiß, wie schwierig das ist. Und es war extrem super, irgendwie mit dir das auszumachen und durchzubesprechen. Und irgendwie, dass du so offen bist, das irgendwie so mit uns mitzumachen. Vielen Dank.
Urlustig war's. Gerne öfter.
Und was die Christiane noch nicht gesagt ist, hat, wo man ihre Geschichten lesen kann und wo man ihr
Ah
Buch
ja,
folgen soll.
stimmt. Ich glaube, ich habe es zwischendurch mal ganz, ganz leise erwähnt. Also mein Instagram-Schreibprofil heißt @diekörnerin schreibt, auch wenn ich nicht mehr Körner heiße. Instagram-Name bleibt @diekörnerin schreibt in einem durch. Ja, freue ich mich über Follower, Leser, Leserinnen, Likes, alles, Nachrichten, Ideen. Sagt so, wie es findet. Ich hoffe, es ist gut.
Das ist sehr gut. Und ich krall mir jetzt das Mikrofon zurück in meiner verabschiedenden Rolle. Also vielen Dank, Akim. Wer sich die Folge anhören möchte mit dem Akim übers Leben im Ausland und übers Reisen, die findet man auf unserem Blog und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Und es gibt auch schon 6 verschiedene Jubiläumsfolgen, die wir immer probiert haben, neu zu machen. Und diese ist es ganz neu. Also alle unsere Folgen findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.